Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Sport 1 News, liebe Zuschauer. Das Wichtigste des Tages gibt es heute wie immer bei uns zusammengefasst. Und wir schauen natürlich auf den großen Pokalabend bei Sport 1. Das Live-Spiel gibt es ja bei uns zu sehen. Wolfsburg gegen Schalke, da führt der VfL Wolfsburg mit 1:0 durch einen Elfmeter von Wout Weghorst. Allerdings hat der erst im Nachsetzen getroffen. Und Leipzig führt zur Pause 2:0 gegen den VfL Bochum. Später dann noch Jan Regensburg gegen den ersten FC Köln und der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Außerdem hier bei uns in der Sendung, wir schauen auf den Höhenflug von Manchester United. Dazu schauen wir auf Bayerns Marc Rocker, der ja langsam in Fahrt kommt. Und wir wollen uns aber jetzt erstmal mit dem gestrigen Pokalabend befassen. Schauen da auf die Dortmunder, die sich durchgesetzt haben gegen den Zweitligisten SC Paderborn in der Verlängerung mit 3:2. Aber die Schlussphase, die hatte es in sich.
Steffen Baumgart mit Schiri-Frust und 120 Minuten Himmel, Hölle und Humor.
Ich würde sehr sagen, tut mir leid, aber tut mir nicht leid, wenn es abseits ist. Wenn es abseits ist, tut es mir nicht leid.
Wir arbeiten alles auf. Schiri Stieler macht hier fast alles richtig, wie Paderborn in den weißen Trikots. Ecke Dortmund, Paderborn kriegt den Ball nicht raus und Can kriegt ihn rein. 7. Minute, 1:0 Borussia Dortmund. Cans erstes DFB-Pokaltor seit Dezember 2013. Dortmund hat das Ding im Griff. Hitz, der wieder für Bürki im Tor stand mit dem langen Ball. Haaland schickt Sancho, der enteilt 4 Gegnern und umkurvt Zingerle. Tolles Tor von Sancho. Nach 16 Minuten Dortmund 2:0 vorne. Business as usual. Die erste Schiri-Szene, Haaland gegen Ananou und Hünemeyer, Zange ja, Elfer nein, die Szene korrekt. Zur zweiten Hälfte, zweites T-Shirt bei Baumgart und plötzlich Paderborn, richtig on fire. Schöner Ball in die Mitte, Passlack legt schlecht ab und Paderborn ist dran. 1:2, 79. Minute, der Anschluss durch Justwan. Hitz sah da nicht gut aus und sah, dass der nächste Angriff in seine Richtung rollte. Kurz vor dem Ende, Prince Owusu eingewechselt, Proteste von Paderborn. Schiri Stieler lässt weiterlaufen und Haaland kontert. Haaland unterwegs, easy gegen Hünemeyer. Haaland macht alles klar. Scheinbar. Denn Stieler bekam aufs Ohr, VAR-Entscheidung am Monitor. Stieler sieht, was wir auch sehen, Passlack foult Schonlau. Klarer Elfmeter. Haalands Tor zählt nicht. Elfmeter Paderborn. Owusu nach 88 Minuten eingewechselt. Vom Punkt eiskalt. In der 5. Minute der Nachspielzeit erzwingt er die Verlängerung. Und die geht so los. Mit Haaland unterwegs zum Tor. Das lässt er sich nicht nehmen. Richtig. 3:2 Borussia Dortmund. Und wieder ein dickes Aber. Stieler im Fokus. Haaland im Abseits. Und Baumgart zu Scherzen aufgelegt.
Ich würde sehr sagen, tut mir leid, aber tut mir nicht leid, wenn es abseits ist. Wenn es abseits ist, tut es mir nicht leid.
Und?
Okay, Jungs, unser Ball, abseits.
Was hat der für Humor-Cojones? Und Schiri Stieler gab das Tor. Abseitsstellung war es zwar, aber die wurde aufgehoben, da Ingelsson mit einer gezielten Bewegung versuchte, den Pass auf Haaland zu stoppen. In Stielers Augen berührte Ingelsson den Ball, wenn auch nur minimal, deswegen kein Abseits. Und das erklärte Stieler. Baumgart, der VAR, konnte das nicht eindeutig widerlegen. Die letzte Pulverfass-Szene, 106. Minute, Can gegen Justwan, tritt ihm voll gegen das Bein. Obwohl Can den Ball spielt, für mich ein klarer Elfmeter, Stieler gab ihn nicht. Armes Paderborn, Baumgart nimmt dieses Spiel sicher mit ins Bett. Paderborn ist raus, Dortmund steht im Viertelfinale.
Ja, was für eine turbulente Schlussphase mit dem glücklicheren Ende für den BVB. Aber dieses 3:2, das sorgte auch nach dem Spiel noch für reichlich Diskussionsstoff. Und Steffen Baumgart, der Trainer von Paderborn, war dann nicht mehr zum Spaßen aufgelegt. Er hat dann seinem Ärger mächtig Luft gemacht. Und zwar war er eben mit der Entscheidung von Tobias Stieler so gar nicht einverstanden.
Jetzt, wenn ich die Pressekonferenz vorbei habe, dann gehe ich vielleicht nochmal hin. Aber am Ende nützt mir das nichts oder uns nichts, weil, und wie gesagt, das habe ich auch, glaube ich, in der ARD deutlich gesagt, Wir haben den Videoschiedsrichter eingeführt aus gewissen Situationen, die eng sind, die knifflig sind. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Einrichtung. Und ich finde, dass viele Entscheidungen auch meines Erachtens nicht gerecht bewertet werden. Wenn ich so eine Situation habe und er hatte mir erklärt, dass er eine Wahrnehmung hatte und ich ihn darauf hingewiesen habe, dass er durchaus auch in der Lage wäre, sich das selbst anzugucken. Und das ist auch das, was mich am meisten ärgert. Dass, ich weiß gar nicht, ist das, darf ich das arrogant nennen oder darf ich das, wie darf ich das nennen, wenn mir jemand sagt, meine Wahrnehmung ist wichtiger als die vom Fernsehen? Und ich bin mir relativ sicher, dass Köln ihm gesagt hat, wir können es nicht hundertprozentig auswerten. Wir sehen das als Abseits. Und er dann für sich entschieden hat, ich habe jetzt mal gesehen, dass jemand dran war. Die Bilder ist aber was ganz anderes zeigen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ein Bild auf dem Fernsehen gereicht. Hat mir auch gereicht. Dann hätte ich erkannt, dass keine Ballberührung da war. Und dann halte ich es für schwierig. Wie gesagt, wenn er dann eine Ballberührung gesehen hätte und dann gesagt hätte, der Spieler war dran, dann hätte ich gesagt, okay, er hat geguckt. Aber nicht zu gucken. Finde ich schwierig, wenn wir da schon 5 Minuten stehen. Da hätten wir 5:30 stehen können. Und das ist das, was ich mir übel nehme. Und uns allen dann natürlich am Ende, muss man sagen, hat er uns den Arm versaut.
Ja, der DFB hat noch eine Stellungnahme herausgegeben, warum Stieler eben ja richtig gehandelt haben soll und vor allem nicht arrogant, was ihm Baumgart vorgeworfen hat. Aber insgesamt ist diese Situation schwer einzuschätzen. Das sagt auch der ehemalige Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer bei uns auf sport1.de. Gibt's das ausführlich nachzulesen. Also gestern ein turbulenter Pokalabend, denn da gab's ja auch noch Rot-Weiß Essen, die Bayer Leverkusen rausgeschmissen haben. Somit ist kein Finalist mehr dabei. Die Bayern ja auch schon raus, also Finalist der vergangenen Saison. Da sind ja die Favoriten schon raus und wie Essen diese Sensation geschafft hat, das schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an.
Wunder DFB-Pokal. Rot-Weiß Essen taumelt im Glück nach einer unfassbaren Partie gegen Leverkusen und einem Simon Engelmann, der im Mittelpunkt stand. Aber der Reihe nach. Leverkusen in den dunklen Trikots von links nach rechts mit dem, was man vom Tabellenfünften der Bundesliga erwarten durfte. Chancen. Schick, Pfosten, 24. Das wäre es vielleicht gewesen, dieser Öffner. Aber sie hatten weitestgehend die Partie im Griff. Von Essen kam wenig, aber dann wurde es richtig gefährlich. Noch vor der Halbzeit die gute Möglichkeit für Kehl Gomez. 0-0 zur Halbzeit. Dann spielte nur noch Leverkusen. Nächste Chance. Diaby, 50. Klar, Pfosten. Zuletzt nur ein Sieg aus den letzten 6 Spielen. Leverkusen dennoch selbstbewusst wie ein Bundesligist, aber eben nicht abschlussstark oder mit Pech, wie man will. Nächster Pfosten und noch ein Pfosten. Unglaublich. Doppelchance. 89. Minute. Leverkusen brachte das Ding nicht rein. Reguläre Spielzeit vorbei. 0-0. Und dann die Verlängerung. Es kam, was kommen musste. Die Führung für Bayer 04 Leverkusen. Dragovic und dann ist es Bailey. Endlich sitzt es. Erleichterung bei Bayer. Das muss es doch gewesen sein gegen den Regionalligisten. Das muss doch reichen. Schön war es auch noch. Sie haben ihre Chance zu Ende gespielt. So, und dann haben sie aufgehört zu spielen. In einer zweiten Halbzeit der Verlängerung, die in die ruhmreiche Geschichte der Essener Fußballhistorie eingehen wird. Kefkir, 108. Ausgleich 1-1 nach diesem Engelmann-Hammer. Da ist er, der Simon Engelmann, zum ersten Mal. Und der Simon Engelmann kommt zum zweiten Mal. 117. Minute, Fehler Arangis. Essen plötzlich offensiv, drückt nochmal. Und dann Engelmann gegen Radetzky. Engelmann knallt das Ding rein. Tor. Essen jubelt. Essen tobt. Aber der Treffer zählt noch nicht. Dramatik in den Schlusssekunden, weil vorher ein Leverkusener Angriff überprüft wird vom Videoschiedsrichter und vom Referee, von Daniel Schlager. Hier ein Halten gegen den eingewechselten Frimpong. Aber Schiedsrichter Schlager entscheidet. Und Essen jubelt. Das Tor zählt. 2-1. Sie gewinnen gegen Bayer 04 Leverkusen. Der absolute Wahnsinn in Essen.
Ja, das ist eine echte Sensation. Und neben Essen hat auch der Bayern-Bezwinger Kiel die nächste Runde erreicht. Und wir schauen jetzt auf die Bayern. Wer die Chance hat, zu diesem großen Verein zu wechseln, der nimmt sie natürlich wahr. Denn man hat die Aussicht auf große Erfolge, wenn man sich denn durchsetzt. Das allerdings gelingt nicht immer jedem. Und auch Neuzugang Marc Rocker, der hat bei seiner Verpflichtung davon gesprochen im Oktober, dass da ein Traum in Erfüllung geht. Aber der Einstand des 24-jährigen Mittelfeldmannes, der für rund 9 Millionen kam, der hat sich anfangs noch nicht so ausgezahlt. Allerdings, jetzt hat er gegen Hoffenheim seine Chance bekommen und auch genutzt.
Am 13. Januar war er noch am persönlichen Tiefpunkt. Inzwischen aber konnte Marc Rocker eine erste Duftmarke beim FC Bayern hinterlassen. Der Neuzugang ist nach seinem überzeugenden Bundesliga-Startelfdebüt gegen Hoffenheim eine ernsthafte Alternative im zentralen Mittelfeld des Rekordmeisters geworden.
Es ist erstmal wichtig gewesen, dass er gespielt hat und auch gezeigt hat, dass er durchaus im Ballbesitz natürlich auch gefallen kann. Er hat seine Sache sehr gut oder gut gemacht, ein gutes Zeichen, das er gesetzt hat. Und jetzt geht es einfach, das zu erhalten, weiter dran zu bleiben, zu trainieren, immer zu gucken, dass man sich verbessert.
Rocker profitierte von einer Dummheit seines Mittelfeldkonkurrenten Corentin Tolisso. Der Franzose ließ sich ein Tattoo stechen und weder er noch der Tätowierer trugen dabei eine Maske. Ein massiver Verstoß gegen die Corona-Regeln. Deshalb wurde Tolisso fürs Wochenende suspendiert und musste eine empfindliche Geldstrafe bezahlen. Weil zudem Javi Martinez und Leon Goretzka wegen einer Corona-Infektion fehlten, griff Flick im defensiven Zentrum auf Rocker zurück. Und das, obwohl der bis dahin erst 6 Pflichtspiele absolviert hatte und bei seiner Premiere im Oktober in der ersten Pokalrunde gegen Fünftligist Düren noch weit entfernt war vom Niveau des FC Bayern.
Oftmals ist er bei Ballbesitz einfach zu tief gewesen. Das heißt, wir haben keinen Spieler hinter der ersten Reihe gehabt und deswegen ist es immer wichtig, dass er sich da besser positioniert.
Eigentlich ist das Spiel mit Ball und die Übersicht auf dem Feld Rockers große Stärke. Deshalb holten ihn die Bayern Anfang Oktober für 9 Millionen Euro von Espanyol Barcelona und sahen in ihm eine Verstärkung des Triple-Kaders.
Seine fußballerischen Fähigkeiten, besonders seine Technik, sein Spielverständnis und sein vertikales Spiel wird uns bereichern. Er ist ein richtig guter Junge, passt mit seiner Mentalität richtig gut in unsere Mannschaft.
Xavi Alonso ist einer meiner großen Idole. Ich habe mich schon immer an ihm orientiert, ich habe seine Spielweise mir angeschaut.
Bis zum Status eines Xavi Alonso hat Marc Rocker noch einen sehr weiten Weg vor sich. Immerhin ist er vom unsicheren Neuling mit Anpassungsschwierigkeiten zu einer ernsthaften Option geworden, wenn die Stammspieler auf der 6 ausfallen. Auch am Freitag gegen die Hertha könnte er nochmal für die Startelf in Frage kommen, da er im Vergleich zum extrovertierten Tolisso einen entscheidenden Vorteil hat. Er ist ein akribischer Arbeiter, ohne Allüren.
Also, nächster Gegner der Bayern, dann Hertha BSC am Freitag. Jetzt haben wir weitere News für Sie zusammengefasst. Da geht es unter anderem um 2 Torhüter.
Bierhoff kritisiert Nübel-Wechsel. DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht den Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern kritisch. Ich habe die Entscheidung von Alexander Nübel nicht nachvollziehen können, da meine Überzeugung ist, gerade in jungen Jahren geht nichts über Spielpraxis. Ich hätte mir gewünscht, dass er bei einem Verein spielt, bei dem er kontinuierlich zum Einsatz kommt, sagte Bierhoff der Sportbild. Nübel war im vergangenen Sommer von Schalke 04 zum Rekordmeister aus München gewechselt. Seither ist er dort die Nummer 2 hinter Welttorhüter Manuel Neuer und kam lediglich auf 2 Pflichtspieleinsätze. Nübel steht noch bis 2025 bei Bayern unter Vertrag. United-Legende attackiert Leno nach Platzverweis. Bernd Leno fliegt bei der 1:2-Pleite des FC Arsenal gegen die Wolverhampton Wanderers vom Platz und muss sich deswegen einiger Kritik aussetzen. Leno hat keine Ausrede, er hat den Aufprall des Balls falsch eingeschätzt und von da an ist es nur noch Comedy, sagte Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand in seiner Rolle als TV-Experte bei BT Sport. Der deutsche Nationalkeeper verließ bei einem langen Pass der Gäste seinen Strafraum, um den Ball ins Seiten auszuklären. Allerdings benutzte er bei seinem Hechtsprung nicht seinen Kopf oder die Brust, sondern boxte den Ball mit seinem rechten Arm ins Aus. Eine komische Aktion. Folgerichtig erhielt Leno die rote Karte. Zuvor war schon Innenverteidiger David Luiz vom Platz geflogen. Burger King witzelt über Hazard. Das Arbeitsverhältnis zwischen Eden Hazard und Real Madrid ist bislang ein einziges Missverständnis. Insgesamt hat Hazard seit seinem Wechsel im Juli 2019 für die Königlichen gerade einmal 35 Partien absolviert. Der 30-Jährige hatte in Madrid schon einige Male mit Übergewicht zu kämpfen und wird daher oft Ziel von Häme und Spott. Der neueste Angriff kommt von der Fastfood-Kette Burger King. Der spanische TV-Sender El Chiringuito schrieb auf Twitter, dass Hazard am Dienstag nicht mit der Mannschaft trainiert habe und fragte, warum. Burger King stellte daraufhin eine Vermutung auf. Hazard sei nicht zum Training gekommen, weil er es vorgezogen habe, in ein Restaurant der Fastfood-Kette zu gehen, um ein 2-für-1-Angebot zu nutzen. Der Tweet sorgte für mächtig Aufsehen und wurde mittlerweile mit fast 100.000 Likes versehen. Ferrari-Boss fordert Demut. Ferrari-Verwaltungsratspräsident John Elkann hat sein Team nach der schwächsten Saison seit 40 Jahren zur Bescheidenheit aufgerufen. Wir müssen mit Demut neu starten, um wieder gewinnen zu können, sagte Elkann bei der Vorstellung der Konzernergebnisse 2020. Die enttäuschende vergangene Formel-1-Saison hat bewiesen, dass eine große Vergangenheit nicht automatisch große Resultate in der Gegenwart und in der Zukunft bedeutet, betonte der 44-Jährige. Der Autobauer vermeldete für das von der Corona-Pandemie geprägte Vorjahr einen Rückgang beim Nettogewinn gegenüber 2019 von 13% auf 609 Millionen Euro. Der Umsatz fiel um 8,9% auf 3,46 Milliarden Euro.
Und weitere Meldungen natürlich wie immer auch online bei uns, sport1.de und in der App. Da hat eine Meldung heute für Furore gesorgt, nämlich geht es da um Miroslav Klose, der zum AC Mailand kommen soll. Was es damit auf sich hat, das zeigen wir Ihnen dann natürlich, wenn Sie da draufklicken und den Artikel lesen. Ich kann schon mal verraten, es wird nicht auf Dauer sein, also keine Sorge. Dreimal gab es in der Premier League, damit sind wir jetzt auf der Insel, eine 0-9 Niederlage in der Historie. Und zweimal davon für den FC Southampton mit Ralf Hasenhüttl. Also 2019 war das erste Mal und gestern. Es ging insgesamt schon schwierig los mit einer roten Karte. Also ein Abend zum Vergessen für Southampton. Aber Manchester United, der Gegner, der ist im Moment richtig gut drauf. Hat also jetzt mit 46 Treffern auch die beste Torstatistik. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer mischt in dieser Saison nach langer Zeit mal wieder kräftig mit und kann sich einiges erhoffen.
Auf einen historischen Abend wartet man bei Manchester United schon eine halbe Ewigkeit. Gegen Southampton war es endlich mal wieder soweit. Mit 9-0 fegten die Red Devils das Team von Coach Ralf Hasenhüttl aus dem Old Trafford und stellten so den eigenen Rekord ein. Es war der höchste Sieg in Englands bester Spielklasse. Ein 9-0 gelang erst drei Teams in der Geschichte der Premier League. 1995 schaffte United das schon einmal, damals unter Trainerlegende Alex Ferguson, der auch diesmal im Stadion vor Ort war. Ganz im Gegensatz zu den Fans, die weiterhin nicht ins Stadion dürfen, sich dafür derzeit aber wohl an die guten alten Zeiten unter Ferguson erinnert fühlen. Im sogenannten Theater of Dreams darf endlich wieder geträumt werden. Denn nicht nur das 9-0 im eigenen Stadion macht Hoffnung, sondern vor allem der Blick auf die Tabelle. United steht punktgleich mit Spitzenreiter Man City auf dem zweiten Rang. Zwar haben die Citizens zwei Partien weniger gespielt, aber die Arbeit von Trainer Solskjaer trägt wohl allmählich Früchte. In dieser Saison war United sogar schon Tabellenführer. Nun hoffen die Fans, dass Solskjaer, der selbst Spieler unter Ferguson war, dem Team endlich wieder die Siegermentalität aus vergangenen Tagen eingeimpft hat. In der Ära nach Ferguson ist der einstige Fußballgigant nämlich zwischenzeitlich zur Lachnummer geworden. Über 1,2 Milliarden Euro investierte der Club in neue Spieler und Trainer. Bisher aber ohne Titel und somit auch ohne Ertrag. Der absolute Hoffnungsträger der Red Devils ist Königstransfer Bruno Fernandes. Der Portugiese hat dem Team wieder Siegeswillen eingehaucht. In 22 Ligaspielen knipste er diese Saison schon 12 Mal und legte 10 Tore auf. Fernandes gilt als Quelle des Erfolgs. Er ist der perfekte Spieler für Solskjaers Konterspiel und hat die Gewinnermentalität, die seit Jahren auf dem Platz vermisst wurde. Seit Solskjaer Trainer ist, hat Manchester auch nicht mehr sinnlos Geld auf dem Transfermarkt verprasst, wie es noch unter Van Gaal und Mourinho der Fall war, sondern hat mit Zugängen wie Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka und Eigengewächsen aus der Akademie wie Marcus Rashford, Mason Greenwood und Scott McTominay das Team punktuell verstärkt. Nachdem Träumen ja schließlich nicht verboten ist, machen die Fans sich diese Saison Hoffnung auf den ersten großen Titel seit dem Rücktritt von Ferguson. Aber ist Manchester United wirklich schon titelreif? Eine Legende der Red Devils bezweifelt das und weiß auch ganz genau, was United noch zum echten Top-Team fehlt.
Wenn man gegen Teams wie Sheffield United ins Straucheln kommt und dann auch noch verliert, dann muss man eben die großen Spiele gewinnen. Und das kriegen sie einfach nicht hin.
Denn gegen die Top 6 geht für Manchester nix. United spielt zwar eine gute Saison in der Premier League, gegen die Top-Clubs ist aber bisher kein einziger Sieg herausgesprungen. Vor allem Hoffnungsträger Bruno Fernandes spielt gegen die kleineren Teams groß auf. In den echten Top-Spielen kann er seine Leistung aber einfach nicht auf den Platz bringen.
Bruno Fernandes hat bisher in jedem großen Spiel enttäuscht.
Gegen Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool und Arsenal konnte United nur ein mickriges Tor erzielen. Und das auch noch per Elfmeter. Und wenn ein Team ernsthaft um die Meisterschaft spielen möchte, dann sollte es schon dazu fähig sein, auch mal gegen die direkte Konkurrenz zu gewinnen.
Die Ausgangslage von Man United ist gut. Das Team ist aber nicht so weit, dass es um die Meisterschaft mitspielen kann.
In Manchester muss man also wohl doch noch etwas länger auf einen weiteren historischen Abend warten. Aber zumindest kann sich United in Zukunft voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Denn in der Champions League sind die Roten Teufel schon in der Vorrunde ausgeschieden.
Ja, mal schauen, was das heute noch für ein Pokalabend wird. Vielleicht hat es ja auch was Historisches. Also jetzt umschalten, Wolfsburg gegen Schalke gibt's live auf Sport 1. Die News dann morgen Abend wieder um 19.30 Uhr. Und heute Abend nach der Pokalübertragung gibt's dann Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour für Sie ab 20.30 Uhr. Also das ist doch noch ein schöner Sportabend. Machen Sie es gut.